Computer sind deterministisch. Ich teste die und danach weiß ich, hey, der läuft. Und das wird jetzt durchbrochen. Ja, das heißt, ich habe eine KI, wo ich auch nicht genau weiß, was rauskommt. Vielleicht funktioniert es, vielleicht funktioniert es nicht. Und ich glaube, dass das die Herausforderung der nächsten Monate sein wird, klarzumachen, die Welt wird durch den Einsatz von KI nicht mehr so streng vorhersehbar, wie ich das gewohnt bin.
Radikal Digital, der MSG-Podcast.
Neue Folge Radikal Digital. Heute geht es um KI in der Pharmaindustrie und das ist ein ganz spezielles Feld, in dem wir uns da mit der künstlichen Intelligenz bewegen, denn wir haben hier mehrere Spannungsfelder, die aufeinandertreffen. Wir haben gleichzeitig eine Branche, die generell, was Digitalisierung angeht, noch relativ weit hinten dran ist, vielleicht im Vergleich zu anderen doch schon durchdigitalisierten Branchen. Und wir haben das Erfordernis, dort, wo eben KI in Pharma auftritt, dieses System oder KI dann auch validieren zu müssen, was es auch sehr, sehr komplex macht. Wir haben Compliance-Aspekte mit dabei und wir haben natürlich auch den Aspekt, dass Pharma gerade auch Prozesse sehr, sehr stark deterministisch oft und klar definiert sind und KI das natürlich nicht ist. So. Und all das wollen wir ein bisschen aufrollen. Wir wollen darüber sprechen und deshalb freue ich mich in der Folge, dass Dr. Dennis Janning mit dabei ist, Head of Artificial Intelligence bei den MSG Industry Advisors und Dr. Oliver Biermann. Oliver, du bist Partner Governance, Risk and Compliance auch bei den MSG Industry Advisors und ihr seid beide eben auch sehr, sehr eng im Austausch und nah dran und zugehörig, was die Beratung auch der Branchen und Pharma und Life Science angeht. Jetzt habe ich sehr, sehr viel vorneweg gesprochen. Erstmal super, dass ihr dabei seid im Podcast.
Ja, vielen Dank.
Vielleicht mal vorneweg, würde ich mich freuen, wenn ihr mal einfach so ein kleines Intro macht zu euch, was ihr gerade macht, an welchen Themen ihr arbeitet. Ihr kommt ja aus zwei unterschiedlichen, sag ich jetzt mal, Perspektiven. Die eine stark aus dem ja doch Governance- und Regulatorik-Aspekt und der andere schon stark mit AI und Technik getrieben. Würde ich sagen, Dennis, fang doch einfach mal an.
Ja, sehr gerne. Ich bin Dennis Janning und verantworte das Thema Artificial Intelligence bei den MSG Industry Advisors und ursprünglich komme ich aus der biophysikalischen Forschung. Da habe ich mich mit der Einzelmolekülmikroskopie beschäftigt und es ist eine beeindruckende Technologie. Also man kann damit Dinge sichtbar machen, die vorher unsichtbar waren und das ist toll. So, ich habe aber sehr früh gelernt, dass so eine großartige Technologie alleine irgendwie keine Probleme löst. Und da ist wirklich entscheidend, was man daraus im Prozess macht und vor allen Dingen, welcher Use Case ist da, der es überhaupt wert ist, mit so einer Technologie bearbeitet zu werden. Und ich denke, bei KI ist das heute sehr ähnlich. Und so ein Modell einzuführen ist oft tatsächlich der einfache Teil. Und meine Arbeit beginnt dann dort, wo Unternehmen das Ganze belastbar machen müssen. Also wo ist der klare Nutzen, wo sind die guten Daten, der kontrollierte Prozess. Ja, und die Verantwortung, die eben nicht an die Maschine abgegeben wird. Ja, und das ist eigentlich ein großer Beweggrund. Am Ende will man ja nachweisen, warum man einem Ergebnis vertrauen darf und warum es nicht einfach nur plausibel klingt. Und das ist, denke ich, der schöne große Rahmen, dem ich mich da beschäftigen darf.
Governance, Compliance, Regulatorik, Oliver, das sind die Blickwinkel, aus denen du auf das Thema schaust und auch mit der Branche arbeitest, mach doch mal da kurz auch mal das Bild auf, was deinen Arbeitsalltag so prägt. Ja,
ja, danke nochmal für die Einladung, Lukas. Ich bin Oliver Biermann und für den Bereich Governance, Risk and Compliance zuständig. Und da beschäftigen wir uns primär mit Themen in der Pharmaindustrie oder in der Life Science ganz allgemein, die nach der Forschung anfangen. Also die Industrie ist sehr stark reguliert in allem, was nach der Forschung kommt. Das heißt, das Unternehmen findet ein Molekül und bringt es dann in den Markt. Und dann fängt die Supply Chain an, die Aftermarket-Bearbeitung, die gesamte Lieferkette, was man halt als Pharmaunternehmen dann so machen muss. Und in diesem Bereich existiert eine ganze Vielzahl von Regulatoriken, von Regeln, teilweise vom Gesetzgeber, von den Unternehmen selber aufgestellt. Und in diesem Umfeld tummeln wir uns, beraten Unternehmen da halt effiziente, aber trotzdem compliant Prozesse zu etablieren und aufzubauen.
Wichtig ist tatsächlich auch mal ganz vorneweg nochmal aufzumachen. Ihr habt jetzt ganz schön beschrieben, wo eure, sag ich mal, wesentlichen Touchpoints in der Branche und eure Perspektive ist. Aber was macht denn aus eurer Sicht jetzt auch gerade Pharma so spannend? Weil ich hatte es ja am Anfang erwähnt, was Digitalisierung angeht, ist man tatsächlich ja noch relativ weit zurück im Vergleich zu anderen Branchen, die komplett vielleicht schon durchdigitalisiert sind, wobei man auch immer sagen muss, so weit ist es dann meistens gar nicht, wenn man doch genau mal drunter guckt, aber doch schon weiter. Was macht für euch eben das aus und was macht die Branche auch vielleicht gerade so spannend, auch für den Podcast jetzt?
Naja, eine hohe Regulierungsdichte, das klingt ja erstmal nach der Bremse überhaupt. Ja, es ist alles reguliert, das macht keinen Spaß. Ich glaube tatsächlich, das Gegenteil ist hier der Fall, weil hohe Regulierung heißt, dass Prozesse aufgeschrieben sind. Es ist alles geprüft, es ist alles nachvollziehbar, nachverfolgbar. Genau das ist der Treibstoff, den man auch für sehr gute AI-Anwendungen dann nachher braucht. Ich muss halt wissen, wie passiert etwas. Und während in anderen Unternehmen man erstmal mühselig die Prozesse verstehen und überhaupt erstmal aufschreiben muss, da gibt es das im Pharma eben schon. Oder anders gesagt, aus KI-Sicht ist so eine SOP, die wir typischerweise haben, absolutes Geschenk, weil ich da ein sehr solides Gerüst habe, wo ich erstmal mit starten kann.
Genau, ja, eine SOP, also eine Handlungsanweisung für die Mitarbeiter des Unternehmens, wird genau da eingesetzt, wo man halt Regulatorik auf der untersten Ebene bedienen muss. Und das ist genau das, was die Pharmaindustrie macht. Und so wie ich es gerade schon mal erwähnt habe, ist, man kommt aus einem Bereich, wo die Supply Chain vielleicht gar nicht so wichtig war in der Vergangenheit, weil das meiste geht dann doch in die Forschung, in die klinischen Studien, überhaupt erstmal Moleküle finden oder Verbindungen finden, die Menschen heilen. Und alles hinten raus ist so ein bisschen in der Vergangenheit vielleicht gar nicht so intensiv betrachtet worden. Jetzt kommt man immer mehr halt auch unter den Kostendruck, merkt, hey, ich muss die Sachen auch wirklich mal hinten raus sauber und gut machen und nicht nur compliant, sondern auch gut. Und genau das sind die Treiber, die eigentlich diese Industrie im Augenblick in eine Digitalisierung zwingt. Das merken wir in verschiedensten Projekten, also in Produktionssystemen, die auf einmal viel besser werden, als sie noch vor 15 Jahren waren. In einer Aftermarket-Betrachtung mit CRM-Systemen, mit all diesen Tools, die man vielleicht bis jetzt gar nicht so stark genutzt hat. Und die kommen jetzt. Und da ich gerade, genau wie du es gesagt hast, Dennis, schon auf ganz guten Prozessen aufsetzen kann, ist das wirklich ein gefundenes Feld, um damit Digitalisierung solche Prozesse aufs nächste Level zu heben.
Ich glaube, man versteht ganz gut, es geht heute in dem Podcast auch nicht darum, dass wir in dem R&D-Bereich und AI uns jetzt im Pharma-Bereich unterhalten, was sicherlich auch extrem spannend ist, weil ich glaube, da gibt es spannende Ansätze, wo dann wirklich neue Antibiotika auch entwickelt werden. Da könntest du, Dennis, wahrscheinlich viel, viel mehr auch aus deiner Perspektive berichten. Aber uns geht es ja heute insbesondere auch um die ganze Supply Chain, ihr habt es beschrieben, wirklich in der Branche. Und wo seht ihr da jetzt auch ganz konkrete Ansatzpunkte? Also wo merkt ihr, wo tut sich da schon was in Sachen KI, wenn ihr mit Pharmaunternehmen sprecht?
Na gut, die ganzen Regularien sind immer Sprache. Und was kann KI gut? Sprache. Also das ist so die allereinfachste oder der schnellste Einstieg in dieses Metier von KI. Und da nutzt man es auch schon, komplett ohne einen großen Ramp-up zu haben. Ich kann mir ein beliebiges Modell kaufen, einen Chat kaufen und kann meine Sprachanweisungen, meine SOPs, Dennis, die ich habe, da einfach mal reinwerfen und gucken, was die KI damit macht. Das ist schon ein ziemlicher Erfolg. Ja, also ich kann hingehen und kann die prüfen, sind die widerspruchsfrei, sind sie eindeutig, sind sie überhaupt verständlich beschrieben. Häufig sind es technische Autoren, die diese Dokumente schreiben. Wenn man die liest, normaler Mensch versteht die gar nicht. Ja, und genau da kann ich hingehen, die übersetzen auch in eine andere Sprache. Ich habe alle Möglichkeiten der Welt, um mit solchen sprachlichen Anweisungen umzugehen. Und das ist so der allererste Startpunkt, wenn ich mich in das Thema oder wenn ich mich dem Thema nähern möchte. Und da kann man die ersten Erfolge erzielen, also Sprache bearbeiten. Auf der zweiten Ebene, das ist so ein bisschen das Thema Headless AI. Ich kann in die Prozesse selber reingehen. Das heißt, ich kann im Prozess Entscheidungen treffen lassen von der AI oder vorbereiten lassen. Dann sind wir beim Thema Human in the Loop später. Und kann da gucken, kann die KI Trends entwickeln, kann die KI Trends verstehen, kann die KI Sachen sehen aufgrund einer Datenmenge, die ein Mensch gar nicht sieht. Und da kommen wir in den Bereich rein, wo ich sage, hey, das ist so das nächste Level. Also erste Level, einfache Chatbots, Anweisungen verbessern, digitalisieren, sichtbar machen. Zweites Level, Headless AI.
Und jetzt nochmal, weil du gerade beschreibst, das sind ja tatsächlich sehr, sehr doch greifbare und gute Ansätze, wo KI zum Greifen kommt und zum Tragen kommen kann. Aber woher kommt denn eigentlich diese enorme Regulierungsdichte auch in der ganzen Branche? Vielleicht, um das nochmal zu verstehen, das hätte ich noch vorneweg schieben müssen, bevor wir in die Cases reingehen. Weil das ist ja schon eben genau der Ausgangspunkt, der es auch dann so schwierig macht, ja.
Da würde ich gerne mit einer Gegenfrage kommen. Warum schlucken wir eigentlich Tabletten von Fremden? Also jeden Tag millionenfach, milliardenfach gemacht. Man nimmt eine Packung, drückt eine Tablette raus, hat eine kleine weiße Scheibe in der Hand und schmeißt die rein, ohne schlechtes Gefühl. So, denn man weiß, da ist ein Wirkstoff drin, der wirkt zeitversetzt. Also wenn da irgendwas nicht mit in Ordnung ist, dann wird es mir nicht so gut gehen. So, und frage jetzt, wer hat sich darüber jemals Gedanken gemacht? Das ist so hingenommen und ich würde sagen, das ist das am härtesten erarbeitete Vertrauen, was so ein Industrieunternehmen oder so eine Industrie mal gemacht hat. Und das ist Resultat dieser Regulierung, dass ich hingehen kann, ein Medikament nehmen kann, obwohl ich nicht weiß, wo es hergestellt hat. Ich kenne die Leute nicht, die es hergestellt haben. Ich habe einfach Vertrauen auch in diesen Prozess und ich weiß, dass es nachvollziehbar ist, dass es nachverfolgbar ist und dass die Qualität außerordentlich ist und mir dort nichts passiert. So, das ist das Ergebnis, glaube ich, der Regulierung. Aber wie immer bei einer guten Regulierung kommt man da mit vielen Unfällen hin. Also die Straße der GXP-Geschichte ist gepflastert von vielen Geschichten, Skandalen, wo nachgebessert wurde. Ich glaube, Contagan ist eins der letzten großen Episoden, wo man gemerkt hat, ui, da ist etwas nicht so gut gelaufen. Und man hat es verstanden, warum, und dementsprechend nachgeschärft. Da kann man auch natürlich noch tiefer reingehen. Aber ich glaube, das ist einmal die Grundverantwortung. Und heute werden Medikamente natürlich nicht mehr wie früher in der Schubkarre irgendwie zusammengemischt und hergestellt, sondern aufgrund vieler Vorfälle hat man da einen neuen Weg beschritten.
Du hast gerade gesagt, GXP, vielleicht, Oliver, kannst du da auch nochmal ein bisschen reingehen, dass man das versteht, was da hinten dran wirklich steckt, weil das ist ja doch schon wirklich sehr, sehr komplex. Wiederum bietet sich es dann natürlich auch sehr, sehr gut an für AI-Anwendungen, ja.
Ja, unter GXP versteht man all die Regularien, die es im Pharmaumfeld so gibt. Also das G steht für good, wie gut, das X für alles Mögliche und das P für Practice. Also es geht um gute Practices, zum Beispiel für GMP, Manufacturing Practice, wo man sich wirklich darüber unterhält, wie fabriziere oder wie produziere ich Medikamente so, dass genau das passiert, was Dennis gerade erwähnt hat. Ich habe als Endnutzer oder als Patienten Vertrauen darin, dass das Medikament funktioniert und genau das macht, was es soll. Da geht es jetzt gar nicht darum, ob es überhaupt wirksam ist oder nicht, sondern es geht nur darum, ist es mit all den Möglichkeiten nach bestem Wissen und Gewissen maximal gut produziert, dass die Tablette nicht verunreinigt ist, dass genug Wirkstoff drin ist, dass der richtige Wirkstoff drin ist. Und das sind die Fragen, die halt für Arzneimittel, da geht es ja immerhin um Menschenleben teilweise, wichtig sind. Und das Ganze war halt in der ganz, ganz frühen Vergangenheit nicht so. Also das Vertrauen ist über lange Zeit erarbeitet worden. Vor 100 Jahren gab es schon Arzneimittelskandale, wo halt Arzneimittel schlicht und einfach verunreinigt waren. Ja, das war 1937, das ist so die Geburtsstunde der amerikanischen Bundesbehörde für das Thema. Die hat reagiert darauf, dass Arzneimittel verunreinigt waren und auch schlicht und einfach Menschen dran gestorben sind. Und dass das heute nicht mehr passiert, ist eigentlich ein Verdienst der GXP-Grundlagen. Ja.
Und aber ich glaube, du hast gerade einen guten und wichtigen Punkt noch jetzt mit benannt. Ich glaube, das macht es eben auch noch schwierig oder beziehungsweise als Challenge für die ganze Branche. Denn wenn du jetzt in dem Prozess eben nicht sauber gearbeitet hast oder nicht sauber dokumentiert hast oder auch Fehler machst, gibt es Externe, die dann ziemlich hart eingreifen können in den Markt sozusagen. Ja, also und dementsprechend eine Aufsichtsbehörde, die dann einfach einen Durchgriff hat im Vergleich zu einem, sag ich jetzt mal, einer anderen Branche, die dann sagen kann, so, you're out sozusagen, ne? Also vielleicht könnt ihr da nochmal zwei Sätze zu sagen.
Ja, also genau so ist es. Aber ich glaube, diese Aufsicht macht die Branche sehr ehrlich. Also es macht sehr ehrlich und auch eine gewisse Fehlerkultur, die ich zwangsläufig haben muss. Oder anders formuliert, es fällt auf. Also wenn etwas falsch läuft, fällt es zwangsläufig auf. Und dieses Auffallen ist, glaube ich, etwas, was Vertrauen in den Weg der Produktion auch mit reingibt. So, dass ich als Nutzer dann eben genau darauf vertrauen kann, dass ich was nehmen kann, was eben funktional und nicht verunreinigt ist.
Ihr würdet sagen, weniger als ein Hemmnis, wo man dann sagen würde, Firmen trauen sich da auch gar nicht mehr wirklich zum Beispiel auch neue Technologien einzuführen, progressiver zu sein als vielleicht andere, weil man sich eben in einem Welt bewegt, wo es um Produkte geht, die am Menschen halt eben probiert werden, beziehungsweise die mich sonst irgendwie meinen Marktzugang kosten. Ja.
Naja, also KI skaliert das, was da ist, auch Chaos. So, das heißt, wenn ich etwas habe, was nicht sauber ist, da ist die Regulierung jetzt weniger das Hemmnis. Also es gibt ein Warning Letter von der FDA, der ausgestellt wurde. Es war der erste, der für KI ausgestellt wurde. Da ist ein Satz drin, der mich bis heute verfolgt, weil drin steht, da wurden die Mitarbeitenden gefragt, warum sie denn dies und jenes nach der Regularie nicht gemacht hätte. Und sie haben darauf geantwortet, weil die KI ihnen nicht gesagt hätte, dass das notwendig ist. So, und das heißt, dieser Warning Letter, der zu AI genannt wurde, ist eigentlich über Prozesstreue und zeigt, dass das Qualitätssystem nicht funktioniert. Das hat jetzt erstmal weniger mit einer neuen Technologie zu tun, sondern einfach mit dem Chaos, was schon da war. Und das ist aus meiner Sicht ein wesentlicher Faktor. Also ich kann mit jeder Technologie alles machen, aber ich muss die Grundvoraussetzungen haben. Und wenn ich Chaos habe, skaliere ich Chaos.
Spannend ist ja tatsächlich, wir sprechen ja praktisch jetzt über klar definierte Vorgaben, klar definierte Aufgaben, Prozesse. Und auf der anderen Seite KI, wo ich glaube, ohne dass man jetzt zu tief einsteigen muss, jeder weiß, dass es eben immer andere Ergebnisse produzieren kann und eben nicht den Vorgaben direkt Rechnung trägt, beziehungsweise das erfüllen kann, was eben in der Pharmabranche, beziehungsweise so wie wir es jetzt ja gerade besprochen haben, eigentlich abgeleistet werden muss. Wie kriegt man die beiden Welten zusammen? Das ist das Stichwort, was ich vorhin sagte, oder du auch, Oliver, deterministisch versus nicht deterministisch.
Das ist eine schwierige Sache, die ich bis heute noch gar nicht verstanden habe. Die Frage ist schon gut, weil Pharma hat eine unglaublich gute Historie drin, mit nicht deterministischen Systemen umzugehen. Sämtliche Pharmaprodukte sind nicht deterministisch. Wenn ich eine Tablette nehme, weiß ich nicht, ob eine Nebenwirkung eintrifft. Das ist probabilistisch. Ich weiß nicht, ob sie heilt. Das ist auch probabilistisch. Ich kann ganz de facto für mich selber gar nicht genau sagen, funktioniert es oder funktioniert es nicht. Und da gibt es klinische Studien als Stichwort, wo genau das und damit einer riesengroßen Gesamtanzahl von Proben schlicht und einfach ausprobiert wird. Unterschiedliche Märkte, unterschiedliche Ethnien, unterschiedliche Konzentrationen führen hinterher zu einer einzigen Aussage, die lautet, die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Medikament gut funktioniert, ist hoch. Was anderes sagt das nicht. Und jetzt geht man hin und sagt, bei allen anderen Qualitätsmanagementsystemen, die dahinter kommen, möchte ich ganz stark deterministische Systeme haben, was in der Vergangenheit auch gut funktioniert hat, weil Computer sind deterministisch. Ich teste die und danach weiß ich, hey, der läuft. Und das wird jetzt durchbrochen. Ja, das heißt, ich habe eine KI, wo ich auch nicht genau weiß, was rauskommt. Vielleicht funktioniert es, vielleicht funktioniert es nicht. Vielleicht sagt die Daumen hoch, vielleicht sagt die aber auch Daumen runter. Und an der Stelle gibt es einen Bruch, wo ich offen sagen kann, ich verstehe noch nicht genau, wo der herkommt und ich verstehe auch noch nicht genau, wie ich da drüber springen kann oder über diesen Graben drüber springen kann. Und ich glaube, dass das die Herausforderung der nächsten Monate sein wird, klarzumachen, die Welt wird durch den Einsatz von KI nicht mehr so streng vorhersehbar, wie ich das gewohnt bin. Und das fällt den Leuten schwer, weil eins der wichtigsten Regeln im Pharma-Qualitätsmanagement-Wesen ist eigentlich auch immer eine persönliche Verantwortung. Ja, das haben wir gerade mal so anklingen lassen, aber ich habe eine sogenannte Qualified Person und die haftet wirklich dafür, dass das, was sie macht, funktioniert. Also die ist persönlich haftend für die Qualität der Arzneimittel, die sie freigibt. Und da hat man natürlich auch ein gewisses Eigeninteresse zu sagen, hey, ich gucke lieber zweimal hin und ich möchte eigentlich, dass es deterministisch ist. Ja, ist ein ganz normaler menschlicher Wunsch. Ich möchte mich wirklich versichern, dass ich nicht Mist freigebe auf gut Deutsch. Und an der Stelle gibt es in den Unternehmen noch keinen klaren Weg, wie man Verantwortung übernimmt, wie man Verantwortung delegiert. Wenn die KI was falsch entscheidet, wer ist eigentlich zuständig? Wer übernimmt die Verantwortung? Das ist heute total klar geregelt. Das ist die Qualified Person. Und die möchte das natürlich nicht. Und da müssen wir noch Methoden finden, mit solchen Sachen umzugehen.
Also aus meiner Sicht regulieren wir nicht die Intelligenz, sondern wir regulieren die Welt drumherum. So, und was wir brauchen, ist auch da Akzeptanzkriterien. Also ich kann sowas gut umgehen, wenn ich weiß, was ist denn überhaupt noch grün oder was liegt im Rahmen des Ganzen und was nicht. Also beispielsweise hat die FDA gerade ein KI-System freigegeben, das Insulindosen zwischen zwei Arztterminen anpasst, selbstständig. Ja, das klingt jetzt erstmal sehr gefährlich und ist ja voll drin in der Determinismusdebatte. Aber den Rahmen, in dem diese Anpassung erfolgt, die hat der Arzt vorher festgesetzt. So, und das ist ähnlich wie bei den gerade angesprochenen klinischen Studien für so ein Medikament. Da wird viel Statistik erhoben, da wird gesagt, ja, für den Großteil sehen wir eine Wirksamkeit und das Risikoprofil ist gut, aber am Ende steht wieder ein Mensch da. Da steht ein Arzt, der ein Medikament verschreibt. Und dieser Arzt überwacht dann auch die Einnahme. Und so kriege ich diese Risiken in den Griff, beziehungsweise lasse sie so laufen, dass es eben klar vertretbar weitergehen kann. Und der Vorteil ist natürlich auch mit einer KI, dass die den laufenden Betrieb auch weiter überwachen kann. Und das sind Systeme, die noch gebaut werden müssen, aber wir sollten weniger an der Intelligenz selbst, sondern wirklich an der Umgebung, den Akzeptanzkriterien Was darf man, was darf man nicht arbeiten? Oder anders gesagt, auch heute läuft nichts fehlerfrei, wo ein Mensch dabei ist. Also da sollte ich mir vielleicht mal die Frage stellen, was ist mein Akzeptanzkriterium? So, wenn der menschliche Prozess zu 95% läuft, ich mit einer KI auf 97% komme, ist es immer noch ein großer Gewinn, über das es vorher da war.
Aber jetzt, wenn ich so ein bisschen auch zuhöre, was ihr beschreibt, und dann kriegt man schon schnell, glaube ich, auch ein Gefühl, dass wir eigentlich schon eine Branche haben, die alle Voraussetzungen mitbringt, um da sofort Nutzen draus ziehen zu können, die auch, denke ich mal, in der Zusammenarbeit, sag ich jetzt mal, mit den Experten vor Ort in den Firmen plus Beratern und Partnern wie euch, glaube ich, da auch schnell vorankommen können. Wie weit ist die Branche, beziehungsweise auch mit Blick auf die GXP, was wir vorhin besprochen haben, ist das überhaupt im Moment schon konform miteinander? Dürfte man tatsächlich schon KI-Systeme einsetzen in doch sehr klar geregelten GXPs?
Zurzeit scheut man sich davor. Ob man es wirklich hart darf, würde ich sagen, ja. Es gibt in einem regulatorischen Dokument der EU einen ganz berühmten Satz, der lautet, der Computer darf nie schlechter sein als ein Mensch. Und er gewinnt erstmalig durch KI an Bedeutung und an Wahrheit. Bis jetzt war der Computer immer besser als ein Mensch. Also wenn ich den prüfe und wenn ich den teste, ob der 100.000, 1 Million Freigaben macht, der ist wirklich streng deterministisch, verliert nie die Konzentration, er ist immer besser als ein Mensch in dem Prozess, in dem er programmiert ist. Und jetzt kommt endlich dieser Satz ans Leben, der auch schon, ich glaube, fast 20 Jahre alt ist, wo ich sagen muss, jetzt kann ich auch mal gucken, eine Probabilistik ausrechnen. Ein Mensch macht 97% richtige Entscheidung. Und dann weiß ich genau, ab 97,1% ist die IT besser, ist der Computer besser. Also da kann ich endlich mal rechnen. Also von daher ist meine Aussage, ja, man darf das einsetzen. Man hat sicherlich noch eine starke Scheu bei den wirklich ganz harten Entscheidungen, also zum Beispiel Chargenfreigabe, das Ganze zu tun, weil da auch wirklich immer noch die persönliche Verantwortung mit drin steckt. Aber das ist eher eine regulatorische Fragestellung. Genau wie du das sagst, darf ich das überhaupt, als eine technische.
Und jetzt von der technischen Seite jetzt auch nochmal auf so KI-Modelle geguckt, die lernen ja auch, entwickeln sich weiter, kriegen sowas wie vielleicht auch einen Drift. Das ist ja vor allem vermutlich die Gefahr, die man sieht oder die Angst, die man hat, wenn man die Systeme einsetzt. Wie kann man da in der Praxis vielleicht, ohne das zu technisch jetzt zu machen, aber wie kriegt man das mit, dass vielleicht so ein Drift drin ist, den man eben nicht haben will, ja, dass eben das System in eine Richtung lernt und sich entwickelt, das dann eigentlich zu schlechteren Ergebnissen führt, beziehungsweise dann auch wirklich Fehler macht, ja?
Naja, also was eine KI ja sehr gut kann, ist immer sehr plausibel zu klingen. Also alle Antworten sind sehr, sehr plausibel. Und Plausibilität und das Plausible ist nicht wahr. Ja, das ist nicht wahr unbedingt. Es kann wahr sein, es ist in vielen Fällen auch, aber es muss es nicht sein. Und das Problem ist, dass die KI immer sehr plausibel klingt, selbst wenn sie den größten Unfug erzählt. Und jetzt sind wir als Menschen natürlich darauf gepolt, dass wenn sich jemand hinstellt und eine komplizierte Antwort gibt, dann hat man Vertrauen, weil da muss jemand sich vorbereiten. Es dauert lange, da hat jemand viel gemacht und dann wird er sich schon damit beschäftigt haben und dann ist das richtig. So, und das ist etwas, was wir mit AI jetzt nicht haben. Das heißt, wir haben viel mehr Output, den wir generieren, der immer plausibel und gut klingt. Die Frage, die wir uns jetzt stellen müssen, ist aber, was ist wahr? Und können wir diese Wahrheit so eingrenzen oder bestätigen? Und ich glaube, es ist ja ein Kern der Frage, auf die du gerade abzielst. Ich glaube, wir kriegen das nur mit der richtigen Architektur zusammen. Was meine ich damit? Wenn wir können sagen, dass eine KI das alles richtig machen soll und wir können dafür sorgen, dass sie es richtig macht. Oder anders gesagt, wenn ich eine Einfahrt habe und ich möchte, dass da einer drauf fährt, dann kann ich entweder ein Verkehrsschild hinhängen, dann kann es sein, dass keiner drauf fährt, oder ich baue einen Poller hin, dann fährt da keiner drauf. So, das hat jetzt aber weniger damit zu tun, was ich erreichen will, sondern die Art, wie ich das mache und wie ich die Architektur darum setze. Und das ist gerade die Diskussion, die stattfindet, die Wege, die versucht werden, gefunden zu werden. Wie baue ich eine Architektur um so ein System herum, damit wahr am Ende auch nachvollziehbar wahr ist? Und das ist gerade die große Aufgabe. Und wir haben da eine Shortage eben an qualifizierten Prüfern. Also irgendeiner muss einschätzen, ob das Ganze wahr ist. Und ich habe sehr, sehr viel mehr Output, also 8 bis 10 Mal mehr Output. Aber die Menschen, die es prüfen können, die sind gleich geblieben. Und das macht es gerade sehr spannend.
Du sprichst gerade auch diese Guardrails an, die man durchaus dann mit einziehen muss. Ein Punkt, der, glaube ich, jetzt tatsächlich sehr, sehr spannend ist. Wir sprechen natürlich jetzt hier über Prozesse, über sehr, sehr viele Daten, über ganz viele Iterationen. Und ich glaube, da merkt man sehr schnell, dass die menschlichen Entscheidungen ja immer fehlerbehaftet sind. Und ihr habt es gerade gesagt, ab einem gewissen Punkt, Oliver, du hast gesagt, wird es vermutlich so sein, dass einfach die Maschine, wenn sie klar und richtig eingestellt ist, weniger Fehler macht. Und das ist genauso diese Diskussion, die man ja oft hat, den Human in the Loop, so in so einem Prozess. Und die Frage ist ja tatsächlich, bis zu welchem Punkt kann denn so ein Human in the Loop bei so einer Masse an Daten und so einer Komplexität, die wir da auch wiederfinden, gerade wenn auch wir jetzt noch KI-Systeme im Einsatz haben, kann der denn überhaupt dann da noch mit eingreifen? Weil das ist ja immer so der schöne Gedanke, die KI macht alles, aber am Ende schaut nochmal der Mensch drauf so und dann damit sind wir dann safe. Funktioniert das überhaupt oder wie siehst du das?
Ich habe da neulich ein schönes Cartoon zugesehen, wo ein riesiger LKW, auf dem KI stand, ein Prüfer mit Hunderttausenden von Papierzetteln überschüttet, wo drauf steht, prüf das bitte. Und das ist die Antwort. Also ich kann nicht in der Geschwindigkeit, in der Qualität prüfen, wie eine KI gute oder schlechte Entscheidungen trifft. Und von daher ist das Konzept von Human in the Loop, also ich fremdel da sehr mit. Es ist auch wieder, ich bin ja für Regularien zuständig, in den Regularien festgeschrieben, dass es den geben muss. Ob das funktioniert, habe ich meine starken Zweifel dran. Und zwar A, ist es die schiere Menge an Entscheidungen, die eine KI zur Prüfung vorlegen kann. Es ist aber viel gefährlicher noch, weil ich detrainiere meine Leute natürlich. Das heißt,
Da gibt's, Oliver, wenn ich da kurz einhaken kann, da gibt es eine sehr, sehr schöne Studie. Das haben Ärzte bei einer Magenspiegelung wurden untersucht. Da hat man eine Ärztekohorte genommen und die haben mit KI ihre Magenspiegelung durchgeführt. Und das Ergebnis war, dass die Ergebnisse viel besser waren. Also die haben also mehr erkannt, sind auf jeden Fall besser geworden in der Auswertung der Bilder. Das Interessante ist, man hat dann tatsächlich diese Ärzte mal nach ein paar Monaten wieder ohne die KI arbeiten lassen und die Ergebnisse sind schlechter geworden, auch schlechter als das, was vorher war. So, und die Ärzte haben natürlich nicht das Sehen verlernt, aber sie haben verlernt, ohne die KI die verantwortliche Entscheidung zu treffen. Und bei Human in the Loop ist es aus meiner Sicht auch hier wieder sehr identische Frage. Der Mensch, der braucht die Zeit und er braucht die Kompetenz und er braucht auch die Rückendeckung für diese Entscheidung. So, und wenn ich das nicht machen kann, dann wird es eben zu nichts führen. Also der Mensch braucht letztlich die Information. Er muss verstehen, woher kommt es und wie ist es entstanden. Er braucht die Autorität und den Spielraum, das überhaupt prüfen zu können. So, und ansonsten ist es ein Feigenblatt.
Das ist wie ein Muskel, den muss ich im Fitnessstudio auch trainieren, damit er wächst oder zumindest seinen Umfang behält. Wenn ich das nicht mache, weil die KI alle Entscheidungen für mich trifft und ich das nur durchwinke, verliere ich die Fähigkeit, das zu beurteilen.
Ja. Das Thema tatsächlich Human in the Loop ist aber ja deshalb auch noch kritisch, gerade für die Branche, weil es ja sogar oft in den Regularien ja sogar vorgeschrieben ist, dass dieser Human in the Loop Ansatz sogar verpflichtend mit dabei sein muss, sonst darf man es nicht anwenden, umsetzen. Gibt's da, ich meine, du bist da auch an der Regulatorik nah dran, Möglichkeiten, Ansätze, Bestrebungen, um das auch entsprechend anzupassen, weil ich meine, man merkt ja relativ schnell in der Diskussion, dass das der Mensch oft auch gar nicht mehr leisten kann, was da dann gefordert ist. Ja, weil die Frage, kann der tatsächlich noch wirklich die Verantwortung dann übernehmen für eine Entscheidung, die er einfach nicht mehr versteht, weil sie zu komplex ist? Ja, gibt es da Bestrebungen in der Regulatorik, das auch anzupassen?
Schlechte Nachrichten. Ich habe da jetzt noch nichts gesehen. Also der EU-AI-Act sieht den Human in the Loop vor. Die sogenannten Predicate Records der FDA, die wie gesagt auf 1937er Events zurückgehen, sehen auch eine Qualified Person vor. Das heißt, es ist der Mensch, der die Entscheidung trifft. Und das ist ein so fundamentaler Baustein eines jeden Qualitätsmanagementsystems in der Pharmaindustrie, dass der Mensch die Verantwortung trägt, dass man da im Augenblick kaum von abrückt. Und das, wie gesagt, wenn man jetzt über Gefahren von KI redet, sehe ich da drin die größte Gefahr oder Baustelle, dass man halt sich selbst detrainiert oder in irgendwelche Twitter-Versionen abrutscht, wo man dann noch ganz, ganz viel von der KI entscheiden lässt und dann zum Schluss nur noch unterschreibt. Und das sollte es eigentlich nicht sein.
Ja, aber kann man die Leute so fit machen? Ich meine, was das ja bedeutet, ist tatsächlich, dass man auch die Leute, die dann wirklich die Entscheidungen nochmal hier treffen, echt noch fitter machen muss, weiterentwickeln muss, dass sie tatsächlich auch nochmal auf einer anderen Basis Entscheidungen treffen. Das wird wahrscheinlich auch viel mit Qualifizierung, Bildung, Skilling auch zu tun haben in Unternehmen, ja.
Ja, und Prozess vor allen Dingen. Also ich muss einen Prozess so gestalten, dass ein Human in the Loop auch Sinn macht. Also wenn der Prozess für ein Human in the Loop ist, ist dieses Ergebnis korrekt, ja oder nein? Oder bestätige bitte dieses Ergebnis, dann ist das ein Validierungstheater. Also dann ist das Muscle Memory und dann wird halt okay gedrückt. Wie eben schon gesagt, ich muss eine Plausibilitätsprüfung machen und ich muss den Weg nachvollziehen können. Oder ich unterteile es auch gerne in Think, Do and Approve. Und da kann man klare Grenzen ziehen. Also ich kann eine AI auf der einen Ebene denken lassen, wie sie will. Ich muss die ausführende Ebene aber im Griff haben. So, und genau dazwischen kann ich auch einen Menschen platzieren, der genau das mit bestätigt, abnimmt oder mitdenkt. Aber es muss in der Interaktion sein. So, und das ist etwas, was prozessual aufgebaut werden muss. Sicherlich wird man auch Menschen da noch weiter trainieren müssen. Interessant wird es auch, wenn wir den Headless-Pharma-Gedanken weiter spinnen. Da können wir auch noch mal einen Link zu in die Shownotes setzen. Aber alle Approve-Prozesse sind um den Menschen gebaut und um den Bildschirm. Ein Agent, der wird nicht auf dem Bildschirm auftauchen. Und auch das setzt wieder komplett neue Herausforderungen, was den Prozess und dann die Freigabe angeht.
Jetzt im Konkreten, in Projekten, ihr arbeitet ja eng mit vielen Unternehmen auch in den Bereichen zusammen, ohne jetzt konkret Namen zu nennen, aber vielleicht könnt ihr nochmal so am Ende auch mal das Bild aufmachen, was ganz konkret auch so die Nutzen jetzt schon sind oder so kleine Teilprojekte, wo ihr merkt, wenn man das richtig macht und zwar diese Komplexität richtig ja, hernimmt, aufbricht und den Gegebenheiten einpasst mit den Regulatorik-Aspekten im Hintergrund, haben die Unternehmen auch wirklich was davon? Könnt ihr mal so ein bisschen nochmal einen kleinen Einblick geben in den Maschinenraum und auch welchen Nutzen Unternehmen, die genau das einsetzen, auch dadurch haben? Weil wir sind relativ am Anfang, ihr habt es ja beschrieben, aber ich glaube, das Potenzial ist schon sehr, sehr groß, das noch stärker einzusetzen, ja.
Also Zeit und Qualitätsgewinn, das ist, sind die beiden Themen, nach denen ich den Wertbeitrag dann noch messe. Und gerade in den Qualitätsbereichen, wo ich eine Vielzahl an Dokumenten habe, habe ich schon einen extremen Zeitgewinn, den man hat. Auch so Change Controls, also wenn irgendwo etwas schiefläuft, dann muss ich immer in die Historie herausfinden, was ist gewesen, wo ist was geschrieben worden. Und da ist natürlich AI ein absoluter Game Changer, weil ich das einfach deutlich schneller machen kann. Das heißt nicht, dass es dann einfach plausibel ist und durchgewunken wird, aber ich kann etwas deutlich schneller vorbereiten und kann da sicherlich 40% an Zeit dann schon mal einsparen. Und an genau diesen Use Cases merkt man, glaube ich, wie viel Musik denn dann da drin ist. Oder Knowledge Management, wo ich einfach Informationen reingeben kann und jetzt sagt jeder, ach ja, ist ein alter Hut, Informationen werden verdaut. Naja, in globalen tätigen Organisationen gibt es zwar einen Satz an Informationen, aber es gibt eben auch den gelebten Prozess und die gelebte Wahrheit. Und wenn man das schlau zusammenbringt und auch da die Menschen mit einbezieht, und auch das Enablement der ganzen Menschen vollzieht, dann habe ich auch da sowohl Qualität als auch Zeitgewinne. Und da reden wir nicht über superkritische Anwendungen, sondern einfach erstmal viel Routinearbeit, die wegkommt. Oder anders gesagt, das sind die Use Cases, die in die Bilanz gewinnen. Das sind nicht die fancy Use Cases, die in der Demo unbedingt gewinnen, weil sie so eine Strahlkraft haben, aber die langweiligen Use Cases sind diejenigen, die am Ende das Geld machen.
Ich glaube, man muss sich da Zeit geben, Dennis. Also es gibt jetzt schon ein paar Beispiele, wo deutlich kleinere Modelle, also kein Large Language Model, sondern wirklich kleine Machine Learning Algorithmen laufen, die ganz gute Ergebnisse in der Produktion zum Beispiel erzielen. Das geht dann so Richtung Maintenance. Oder ich habe neulich mal was gesehen, wo man einen Produktionsstopp verhindern oder verlängern konnte, indem man halt quasi verschiedenste Parameter analysiert und extrapoliert. Das sind ganz streng genommen alle schon künstliche Intelligenz-Algorithmen, die vielleicht auch nur auf dem Raspberry Pi nebenher laufen, aber die sind teilweise deterministisch, die sind teilweise deutlich besser zu verstehen und zu kontrollieren und die laufen jetzt schon zum Beispiel in der Produktion und funktionieren. Ja, das sind kleinere Modelle, überschaubare Aufgabenstellungen und nicht die ganz, ganz großen Geschütze, die man da rausholt. Und ich glaube vielleicht, dass man über solche Sachen sich langsam so ein bisschen auch den größeren Modellen nähern kann. Auch Erfahrungen mal im Kleinen sammeln, bevor man ganz groß rauskommt.
Also ich das, was du gerade beschreibst, klingt für mich auch so ein bisschen danach, ist die Frage der Souveränität, ohne die jetzt nochmal aufwachen zu wollen, kannst du damit vermutlich aber auch dann ganz gut ja abdecken, weil wenn du jetzt nicht das größte und das stärkste Modell unbedingt hinten dran liegen haben musst, dann kannst du ja in der Cloud vermutlich auch mit KI-Modellen arbeiten, die durchaus den Anwendungszweck hier erfüllen und dann einen richtigen Mehrwert auch in der Produktion im Prozess bringen, ja.
Ein Aspekt, der natürlich noch interessant ist, es wird ja immer wieder diskutiert, ja, die KI und wie kriege ich diese Intelligenz jetzt nochmal validiert. Wie ist es denn, wenn ich einen neuen Mitarbeiter einarbeite? Also den durchleuchte ich ja auch nicht bis in seinen Nimmerleinstag, dass es bloß richtig funktioniert, sondern den setze ich dann rein, den arbeite ich ein und dann gibt es halt Guardrails drumherum. So, und ich achte darauf, dass selbst, obwohl ich ihm sehr stark vertraue, er natürlich nicht alle Berechtigungen hat, er nicht alle Zugriffe hat und da gibt es dann auch sowas wie ein Vier-Augen-Prinzip und da wird dann nochmal gegengezeichnet. So, das ist etwas, was wir Organisation nennen und sehr gut können. Auf einer Maschine haben wir das noch nicht. Also das ist das, was gerade aufgebaut wird, dass wir wirklich diese ganze Architektur drumherum erstmal bauen. Und das ist der Weg, der dann auch einen vernünftigen AI-Einsatz sinnvoll macht.
Ich glaube, für Organisationen macht es an dem Punkt das auch ein bisschen schwer, weil man natürlich auch da jetzt aus einer anderen Facette das Wort Souveränität abgeben muss, weil oftmals ja die Kompetenzen in den Bereichen aber gar nicht da sind, oder? Weil wenn du jetzt mit den Mitarbeiter einlernst und die auf deine Prozesse setzt, dann weißt du ja im Grunde schon, was du hier machst und bist da ziemlich firm. Wenn du aber jetzt über AI sprichst, dann hast du oftmals ja dann die Kompetenz gar nicht im Haus, also weder die IT noch in den Fachabteilungen. Und das macht es dann, glaube ich, echt nochmal schwerer, ne?
Ja, das macht's. Also das ist eigentlich auch noch ein Enablement-Aspekt und das ist auch das, was ich erlebe. Man merkt sehr schnell, ob ein Kunde viel über AI gehört hat oder mal damit gearbeitet hat als solches, weil es wird oft wie ein Softwareprojekt behandelt und das ist es dann definitiv nicht. Das heißt, da brauche ich dann auch noch das Enablement. Naja, und am Ende sind es wirklich Guardrails, die ich setzen muss. Oder anders, wenn du jetzt irgendwas Teures verschicken willst und einen Kurier einstellst, dann wird der Kurier dir auch sagen, wenn du ihn fragst, hast du alles ausgeliefert? Ja, habe ich. Bist du doch sicher, war alles teuer? Ja, kein Problem, ich habe alle angefahren. So, was du aber tun wirst, ist, dass du dir die Unterschriften anschaust von den Empfängern und dir die Route am liebsten per GPS nachvollziehen möchtest. So, das ist ein völlig normaler Vorgang, total logisch und der gilt analog genauso für AI. Wird sich ja auch keiner hinstellen und sagen, naja, ich habe jetzt die Verantwortung von mir gegeben und das Modell hat einen Fehler gemacht. Zudem ja auch die Betreiber, das heißt die ganzen Pharmafirmen selber, sind verantwortlich für alles, was da passiert. Und die haben ja ein ureigenes Interesse daran, dass es funktioniert und gut läuft.
Ja, absolut. Also mir hat es mega Spaß gemacht. Ich habe auch eine Menge selbst wieder gelernt. Und ich glaube, spannend ist tatsächlich, was wir anfangs besprochen hatten, dass diese Branche im Zusammenspiel mit KI so prädestiniert ist. Deshalb kann man sich da auch als kleine Blaupause, glaube ich, auch einiges für andere Branchen mit abschauen erstmal. Und deshalb nochmal danke an euch beide.
Dankeschön.
Gerne.
Vielen Dank fürs Zuhören. Mehr Infos zu den Inhalten aus der aktuellen Folge findet ihr in den Shownotes. Da findet ihr auch alle Links und alle weiteren Informationen. Und wenn es euch gefallen hat, hinterlasst uns ein Rating auf iTunes, Spotify und abonniert auf jeden Fall den Podcast. Bis bald.